NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Sebastian Ottowitz und wie eben gehört, schlechten Nachrichten für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Sie haben das DFB-Pokalfinale gegen die Bayern verloren. Schlechte Nachrichten auch für den britischen Premier Starmer. Seine Macht bröckelt. Heute ist ein Minister aus Protest zurückgetreten. Womöglich nur der Anfang. Zwei Themen dieses Tages. Besonders im Fokus aber natürlich zwei der mächtigsten Männer der Welt, aus Sicht vieler sogar die beiden mächtigsten der Welt, Donald Trump und Xi Jinping. Der US-Präsident ist zu Besuch bei seinem Amtskollegen in China. Es geht um die großen Fragen, Krieg und Frieden in gleich mehreren Regionen der Welt und der künftige Handel zwischen diesen beiden Wirtschaftsriesen inmitten des Zollstreits. Diesen Besuch wird aber offensiv für eine Art Freundschaft demonstriert und Donald Trump die große Bühne geboten. Jubelnde Kinder mit Fähnchen, stramm stehende Soldaten, historische Kulissen, etwa vor der großen Halle des Volkes. Xi und Trump davor auf dem roten Teppich und die Kameras der Welt auf diese beiden Staatsmänner gerichtet. Ich konnte heute Nachmittag mit unserer Washington-Korrespondentin Nina Barth sprechen. Sie ist mit in Peking dabei. Auf den ersten Blick also doch ein Besuch ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Sieht er das auch so?
Ja, also zumindest der Empfang, der war ganz sicher nach seinem Geschmack. Viel Pomp, das gefällt Donald Trump. Und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Trump auch in den Himmelstempel eingeladen. Das gilt als besondere Ehre. Also das hat Donald Trump auf jeden Fall gefallen. China ist großartig, hat er gesagt. Aber wie zufrieden er tatsächlich mit dem Gespräch, das sie heute hatten, ist, das ist schwer zu sagen. Er wird es auf jeden Fall als Erfolg verkaufen. Er will zu Hause punkten. Aber wir wissen noch nicht, was denn eigentlich konkret beschlossen worden ist.
Was wir aber wissen, ist, dass schwierige Fragen auch angesprochen wurden und auch werden bei diesem Besuch, etwa die für China so wichtige Taiwan-Frage. Und da hat der Staats- und Parteichef Xi heute eine bemerkenswerte Aussage getroffen. Ich zitiere mal, wenn die Taiwan-Frage falsch gehandhabt werde, könnten China und die USA aneinander geraten oder sogar in einen Konflikt geraten. Muss man das als Drohung interpretieren?
Ja, das ist eine Drohung oder zumindest ist es auch ein klares Signal, was China von den USA will, nämlich, dass die USA ihre Unterstützung für Taiwan aufgeben oder zumindest einschränken. Und da geht's in allererster Linie mal um ein Militärpaket. Das hat der Kongress im Dezember beschlossen. 11 Milliarden Dollar umfasst das. Das ist das bisher größte Paket für Taiwan. Und für China ist das ein Affront. Und Xi wird auf Donald Trump einwirken, dass dieses Paket doch nicht zustande kommt oder nicht umgesetzt wird. Denn bisher ist es noch nicht umgesetzt. Donald Trump hat vor diesem Treffen auch gesagt, ja, darüber werden sie reden.
Und wie hat Trump dann jetzt nach dieser Drohung des chinesischen Staats- und Parteichefs reagiert? Hat er irgendwie Andeutungen gemacht, dass es vielleicht weniger Unterstützung für Taiwan geben könnte?
Wir haben noch kein offizielles Statement von Donald Trump gehört. Er hat hier in Peking heute Abend, in Deutschland am Nachmittag, beim Staatsbankett gesprochen, aber da hat er Taiwan nicht erwähnt. Wir wissen also nicht, was da genau gesprochen wurde, heute auch nicht, wie Trump sich positioniert hat. Aber in Taiwan ist natürlich die Sorge groß, dass Trump die Unterstützung der USA einschränkt. Und diese Sorge besteht zu Recht.
Weil Trump vielleicht ja auch Zusagen machen muss, um Xi dazu zu bringen, auf den Iran wiederum einzuwirken, weil da braucht Trump ja dringend Erfolge.
Ja, das ist genau der Punkt. Wie weit ist Donald Trump bereit zu gehen? Und das ist auch die Befürchtung, die in den USA manche Demokraten vor der Reise geäußert haben, dass Trump Xi Jinping zu große Zugeständnisse machen könnte. Und gerade was den Iran angeht, da ist es natürlich schon so, das ist ein wichtiges Thema für Donald Trump. Er möchte Xi Jinping dazu bewegen, dass der seinen Einfluss auf Iran geltend macht und den Druck auf den Iran erhöht, einem Abkommen zuzustimmen, und zwar einem Abkommen, das für die USA akzeptabel ist.
Es geht also bei diesem Treffen auch um Krieg und Frieden. Ich habe es gesagt, um die großen Fragen. Dazu gehört natürlich aber auch die Wirtschaft, der Handel. Und da gab es heute, so habe ich das zumindest gesehen, zufriedene Gesichter bei der Wirtschaftsdelegation, die Donald Trump in China begleitet. Inwieweit sind denn in Sachen Handel beide Seiten heute aufeinander zugegangen?
Also Elon Musk, der Tesla-Chef, der hat gesagt, es war großartig. Auch der Nvidia-Chef und Tim Cook von Apple haben gesagt, tolles Treffen. Aber auch da gibt's noch keine konkreten Ergebnisse. Aber Xi hat den Wirtschaftsbossen einen besseren Zugang zum chinesischen Markt versprochen. Und es soll wohl auch der Verkauf von Boeing-Maschinen an China beschlossen werden.
Ist das etwas, womit Donald Trump zu Hause innenpolitisch punkten kann? Weil das muss er ja.
Ja, das wird er auf jeden Fall versuchen. Und es ist auch wahrscheinlich, dass sich China bereit erklärt, noch mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu kaufen. Da geht es zum Beispiel um Sojabohnen oder Rindfleisch. Damit kann Donald Trump auf jeden Fall punkten. Und sie werden, davon können wir sicher ausgehen, ihren Handelsfrieden verlängern. Den haben die USA und China ja im Herbst bei ihrem Treffen in Südkorea vereinbart. Dieser Handelsfrieden sollte ein Jahr gelten und wahrscheinlich wird der verlängert. Und das ist auch was, was Donald Trump als Erfolg verkaufen wird in der Heimat.
Das war also jetzt Tag 1 von Donald Trumps Besuch in Peking. Nina, morgen steht noch ein Tag an. Was ist da geplant?
Ja, so morgen werden Xi und Trump gemeinsam Tee trinken. Dann gibt es noch eine weitere Gesprächsrunde. Und dann fliegt Donald Trump auch schon wieder ab.
Unsere USA-Korrespondentin Nina Barth aus Peking. Wir haben es also gehört, wenn nicht die Zentrale bei diesem Besuch ist, wie Donald Trump zu Taiwan steht. Hält er dem Inselstaat die Treue? Hält er auch an den US-Waffenlieferungen fest oder macht er einen Deal und zieht sich zurück, überlässt China das Feld? Wie wichtig diese Frage ist, dazu eine Einschätzung des Ostasien-Experten Eberhard Sandschneider. Er ist Politikwissenschaftler an der FU Berlin und forscht zu Chinas Außenpolitik und internationalen Beziehungen.
Das ist zumindest ein ganz zentraler Punkt und übrigens nicht nur für China und die USA, sondern vor allem für die Menschen in Taiwan. Die schauen mit Argusaugen hin, was da passiert, ob der amerikanische Präsident tatsächlich bereit ist, den Preis zu zahlen für seine Interessen, für seine Wirtschaftsinteressen, die Sicherheitsinteressen Taiwans preiszugeben. Das ist eine der aktuellen Fragen, die man vielleicht tatsächlich auch nicht übertreiben sollte, denn die taiwanesischen Waffeneinkäufer sind ja nicht nur auf dem amerikanischen Markt unterwegs und selbst wenn Donald Trump jetzt symbolisch oder tatsächlich auf diese Waffenkäufe verzichten sollte, dann heißt das nicht, dass Taiwan diese Waffen nicht bekommen kann. Es gibt Umwege, es gibt Drittmärkte, aber natürlich ist es ein symbolischer Schlag ins Kontor für Taiwan, wenn der amerikanische Präsident praktisch offiziell die Schutzmachtfunktion, die die USA bislang oder seit 1979 bereits haben, aufgibt. Das ist, glaube ich, ein Preis, den Donald Trump nicht zahlen kann. Das würde auch der amerikanische Kongress nicht ohne weiteres tolerieren. Er kann es sich auch innenpolitisch nicht leisten, als der Präsident nach Hause zu kommen, der Taiwan aufgegeben hat. Man darf nicht vergessen, diese Reise ist für Trump inhaltlich und symbolisch auch deshalb wichtig, weil er in einer schwierigen Zwischenwahlsituation steckt, wo alle die Niederlage seiner Partei voraussagen. Mit einem solchen Ergebnis nach Hause zu kommen, wäre wahrscheinlich verheerend für seinen Wahlerfolg.
Der China-Experte von der FU Berlin, Eberhard Sandschneider. Ja, und wie üblich hat sich Donald Trump dann spät am Abend Ortszeit doch nochmal zu Wort gemeldet beim Sender Fox News. Xi habe ihm Hilfe zugesagt, die Straße von Hormuz zu öffnen. Er habe außerdem versprochen, dem Iran keine Waffen zu liefern. Und China werde laut Trump 200 Boeing-Flugzeuge kaufen. Die Welt blickt heute also auf die Präsidenten von China und den USA. Ein anderer Mann des Tages kommt aus Italien. Mario Draghi, ja, derjenige, dessen Unterschrift bis vor ein paar Jahren oben links auf all unseren Geldscheinen war. Er war lange Jahre Chef der Europäischen Zentralbank, hat den Euro durch die größten Krisen gerettet und später nach der Corona-Pandemie sein Heimatland Italien aus einer Wirtschaftskrise geführt. Er war also immer dann gefragt, wenn es eng wurde. Für seine Verdienste um Europa wurde der 78-Jährige heute in Aachen mit dem Karlspreis geehrt. Thomas Wenkert war dabei.
Als Super Mario bezeichnete heute der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz den neuen Karlspreisträger, den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi. Merz lobte in seiner Laudatio die zähe Disziplin und strenge Konsequenz des heute 78-jährigen Italieners.
Sie haben sich in bedrohlicher Zeit um den Euro gekümmert und Sie haben den Euro und die Währungszone stabilisiert. Mit Mitteln, die umstritten waren. Das war mutig. Sie haben etwas riskiert. Es hätte scheitern können. Aber es ist gelungen. Und es hat sich ausgezahlt.
Draghi selbst warb in seiner Rede für seine im sogenannten Draghi-Report vorgeschlagenen Reformen. Der Druck auf Europa wachse, und zwar aus allen Richtungen, so der Karlspreisträger. Auch durch den Nahostkonflikt und die steigende Inflation. Nur mit zusätzlichen Investitionen von 800 Milliarden Euro pro Jahr könne Europa wettbewerbsfähig werden und mit den USA und China mithalten. Auch bei der Verteidigung, so Draghi, müsse sich die Europäische Union unabhängiger machen von den Vereinigten Staaten.
For the first time in living memory, we are truly alone together.
Das erste Mal in unserer Erinnerung stehen wir alleine da. Europa muss Antworten auf diese neue Realität finden. Aber es antwortet mit einem System, das für Herausforderungen dieses Ausmaßes nicht geschaffen ist. Das europäische Projekt war absichtlich gebaut, um Machtkonzentrationen zu verhindern, dass kein anderer Staat den anderen dominiert.
Europeans resolved that no member state would dominate the others.
Europa habe sich zu lange vor unbequemen Entscheidungen gedrückt, kritisierte der Karlspreisträger. Mit seinem Bericht liegen jetzt aber Lösungsideen vor. Draghi betonte, dass die Beschlüsse umfassend sein müssten. Bundeskanzler Merz sagte in seiner Rede, dass er eine grundlegende Modernisierung des europäischen Haushaltes für unerlässlich halte. Prioritäten müssten gesetzt werden. Merz macht aber auch deutlich:
Einige meinen nun, wir könnten uns dieser schmerzhaften Aufgabe entziehen, indem wir neue Schulden, europäische Schulden auflegen, indem wir reguläre Ausgaben durch Schulden finanzieren. Diesen Weg kann Deutschland schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mitgehen. Und meine Damen und Herren, wir brauchen auch für zukünftige Krisen noch Ressourcen.
Deutliche Worte des Kanzlers an seine europäischen Partner. Dennoch befinde sich die Europäische Union mitten in der Umsetzung der Reformideen aus dem Draghi-Report. Merz war es heute wichtig, den Blick auch noch einmal auf den Krieg in der Ukraine zu lenken. Europa werde den Abwehrkampf gegen Russland weiter entschlossen unterstützen.
Wir wollen helfen, diesen schrecklichen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Die Angriffe der letzten Nacht sprechen eine andere Sprache. Gesprächsbereitschaft erfordert Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten. Und last but not least, wir Europäer entscheiden selbst, wer für uns spricht. Niemand anders.
Der Aachener Karlspreis wird seit 1950 verliehen. Seit dem vergangenen Jahr ist er mit 1 Million Euro dotiert und damit die höchst dotierte Auszeichnung dieser Art in Europa. Die Preisträger schlagen selbst Projekte vor, denen das Geld zugutekommen soll.
Thomas Wenkert aus Aachen. Die Downing Street Number 10, die Wände im Londoner Amtssitz des britischen Premiers, könnten wohl so manche Geschichte über Regierungskrisen aus den vergangenen Jahren erzählen. Jetzt kommen die nächsten dazu. Premier Starmer steht nach den Kommunalwahlen ordentlich unter Druck. Zu schlecht hat seine Labour-Partei abgeschnitten. Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei gibt's zuhauf. Starmer will aber weitermachen. Dafür hört jetzt ein anderer auf. Sein Gesundheitsminister Wes Streeting verlässt die Regierung aus Protest gegen den Premier. Franziska Hoppen mit dem nächsten Kapitel der britischen Regierungskrise und den nächsten Breaking News von der Insel.
Very good afternoon to you. Well, we do have breaking news in the last few seconds.
Wirklich überraschend kam der Rücktritt von Gesundheitsminister Wes Streeting eigentlich nicht. Schon seit Tagen hatten Zeitungen über eine mögliche Rebellion des 43-Jährigen gegen Premierminister Keir Starmer berichtet. In seinem Schreiben fand Streeting dann deutliche Worte. Er habe das Vertrauen in die Parteiführung verloren. Wo es Vision brauche, herrsche Leere. Wo es Orientierung brauche, treibe Labour ziellos dahin. Er sei zu dem Schluss gekommen, so Streeting wörtlich, dass es unehrenhaft und prinzipienlos wäre, seinen Posten weiter zu behalten. Unklar ist, ob Streeting auch die 81 notwendigen Labour-Abgeordneten hinter sich vereinen kann, um den Regierungschef gemäß den Regeln der Labour-Partei um den Parteivorsitz herauszufordern. Der Abgeordnete und Streeting-Unterstützer Alan Gemmell sagt, die habe er aber.
He's taken a principal decision today.
Er hat heute die Entscheidung getroffen, diesen Wettbewerb nicht auszulösen. Aus Gesprächen mit Abgeordneten und Gewerkschaften Botschaften geht klar hervor, dass die Partei eine Diskussion, einen Wettstreit der Ideen und breit angelegten Wettbewerb darüber wünscht, welchen Kurs wir einschlagen sollen. Also kein Hauruck-Verfahren. Vielleicht erklären aber auch die jüngsten Umfrageergebnisse unter Parteimitgliedern von der Plattform Politics UK, warum Streeting zögert. Die Zahlen hatten sogar Emma Burnell überrascht vom Online-Portal Labourlist, das sich auf die Labour-Partei spezialisiert. Der Abstand zwischen Streeting und Starmer war unerwartet groß. Starmer lag 30 Punkte vor Streeting. Im direkten Vergleich sprachen sich 53% der befragten Labour-Mitglieder für Keir Starmer als Parteichef aus, nur 21% für Wes Streeting. Im konservativen Lager ist der Ex-Minister zwar beliebt, doch von linken Strömungen wird er als zu zentrisch oder gar rechts betrachtet, was seine Chancen schmälern könnte, bei einer Führungswahl auch die Parteibasis hinter sich zu vereinen. Andere mögliche Gegenkandidaten wie Ex-Vizepremier Angela Rayner oder Energieminister Ed Miliband sehen sich weiter links und schnitten in der Umfrage deutlich besser ab. Der klare Favorit jedoch, der als bodenständig geltende nordenglische und auch in der Bevölkerung durchaus beliebte Andy Burnham, der Bürgermeister von Greater Manchester. Am beliebtesten ist Burnham, der Starmer in einem direkten Duell ganz klar schlagen würde. Das Problem, nur Parlamentsabgeordnete können den Parteichef herausfordern. Burnham also erstmal nicht. Wes Streeting selbst hatte sich in seinem Rücktrittsschreiben für das so wörtlich bestmögliche Kandidatenfeld ausgesprochen, weshalb politische Beobachter vermuten, dass Streeting Starmer doch nicht allzu zeitnah herausfordern, sondern womöglich auf Burnham warten könnte. Anzeichen, von sich aus zurückzutreten, hat Premierminister Starmer derweil nicht gemacht. Seine Linie bislang, er werde weiter regieren, er wolle das Land nicht ins Chaos stürzen.
Ja, Großbritannien ist nicht das einzige Land in Europa und in der NATO, in der die Regierung in einer akuten Krise steckt. Auch in Lettland gab es einen Rücktritt. Hier war es die Regierungschefin selbst. Schon gestern war ihre Regierungskoalition zerbrochen. Auslöser sind Vorfälle mit Drohnen. Jana Sinram erklärt, was sich da gerade in der lettischen Politik abspielt.
Lettlands Regierungschefin gab ihren Rücktritt bei einer Pressekonferenz in Riga bekannt. Wenige Stunden zuvor hatten die linksgerichteten Progressiven die Dreierkoalition mit Evika Selinjas Liberal-Konservativen und einer weiteren Partei aufgekündigt, aus Protest gegen die Entlassung ihres Verteidigungsministers Andris Puz. Selinjas Regierung hatte daraufhin keine Mehrheit mehr im Parlament. Deshalb gebe ich bekannt, dass ich als Ministerpräsidentin zurücktrete. Das ist keine leichte Entscheidung, aber die richtige in dieser Situation. Spruz hatte sein Amt auf Druck Selinjas niedergelegt, nachdem vergangene Woche erneut Drohnen in den lettischen Luftraum eingedrungen waren. Sie kamen vermutlich aus der Ukraine und sollten wohl eigentlich Ziele in Russland treffen. Zwei der Drohnen stürzten auf ein Öllager. Größere Schäden oder Verletzte gab es nicht. Viele Menschen in der Grenzregion zu Russland wurden aber offenbar zu spät per Handy gewarnt. Unter anderem deshalb hatte Selinja Spruz Umgang mit den Drohnen scharf kritisiert und wollte den frei gewordenen Posten mit einem Militäroberst besetzen, statt erneut mit einem Vertreter der Progressiven. Ihrem ehemaligen Koalitionspartner machte sie in ihrer Rücktrittsrede schwere Vorwürfe. Die Menschen in Lettland haben das Beste verdient, was der Staat zu bieten hat. Anstatt gemeinsam an einer Stärkung unserer Sicherheit zu arbeiten, hat sich die Führung der Progressiven entschieden, sich aus der politischen Verantwortung zu ziehen. Das ist für mich inakzeptabel. Der Fraktionsvorsitzende der Progressiven, Andris Shuvayas, gab die Kritik umgehend zurück. Evika Selinja hat heute den einzig richtigen Schritt getan, indem sie ihren Rücktritt angekündigt hat. Dass sie es nicht unterlassen konnte, anderen und vor allem den Progressiven die Schuld zu geben, ist meiner Meinung nach ziemlich bezeichnend. Morgen will sich der lettische Präsident Edgars Rinkevičs nun mit allen im Parlament vertretenen Parteien treffen. Er ist laut Verfassung damit beauftragt, einen neuen Regierungschef oder eine neue Regierungschefin zu ernennen. Die nächste reguläre Parlamentswahl in dem baltischen EU-Land ist für Oktober geplant.
Das Motto, hab Mut, steh auf, das sagt es ja eigentlich schon aus. Dieser 104. Katholikentag in diesen Tagen greift doch viele politische Themen und Diskussionen auf. Bis Sonntag treffen sich ja mehrere 10.000 Mitglieder der katholischen Kirche in Würzburg. Klar, es geht dabei viel um die Kirche in Gottesdiensten und Podiumsdiskussionen, aber eben auch um Politik, die Demokratie und unsere Gesellschaft. Und das wurde heute auch deutlich, als der Bundespräsident in Würzburg zu Gast war, Katharina Geiger.
Bei der Podiumsdiskussion "Wir sind die Demokratie" hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betont, wie wichtig ihm das Ehrenamt ist. Er wirbt für seine Idee des deutschlandweiten Ehrentags am Tag des Grundgesetzes am 23. Mai, dieses Jahr zum ersten Mal. Mit ehrenamtlichen Jugendlichen und Fachleuten hat er über das Engagement und den Einsatz gesprochen, der für den Zusammenhalt der Gesellschaft unerlässlich sei.
Die Demokratie geht nicht ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der wird entweder gelebt oder er wird nicht gelebt. Und gelebt wird er vor allen Dingen durch das Ehrenamt. Deshalb hängt Demokratie auch von der Frage ab, ob viele Leute, viele Millionen Menschen in diesem Land weiter bereit sind, sich im Ehrenamt zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen. Das Ehrenamt beginnt eigentlich da, wo jemand an mehr denkt als nur an sich selbst. Und das sind Gott sei Dank noch viele in unserem Land.
Genauso wurde in der Veranstaltung deutlich, welche Schwierigkeiten sich in der heutigen Zeit für Ehrenamtliche ergeben, wo sie angefeindet oder die gesellschaftlichen Aufgaben auf weniger Schultern verteilt werden. Außerdem wurde Steinmeier in seiner Funktion als Bundespräsident seitens der Veranstalter des Katholikentages verabschiedet und ihm ganz herzlich gedankt, dafür aus seiner eigenen christlichen Überzeugung heraus Menschen zu ermutigen.
Katharina Geiger vom Katholischen Kirchentag in Würzburg, der geht noch bis Sonntag. Kommende Nacht um 3.54 Uhr ist es soweit. Ein Regionalexpress RE1 fährt ab von Schwerin Richtung Hamburg. Ja, eigentlich nichts Besonderes, aber diese Fahrt ist es doch, denn es ist die erste nach einer langen Sperrung. Dennis Mollenhauer mit dieser guten Nachricht für Pendlerinnen und Pendler.
Mehr als 9 Monate lang ist die Strecke komplett saniert worden. In der Zeit mussten Reisende auf Busse ausweichen und teils eine Stunde mehr Fahrzeit einplanen. Der IC oder der ICE legen die Strecke ab morgen dann wieder in etwa einer Stunde zurück. Auch die direkte Fahrt von Rostock nach Hamburg und umgekehrt ist mit dem Ende der Sanierung wieder möglich. Die komplette Strecke zwischen Hamburg und Berlin soll dann Mitte Juni freigegeben werden. Die Arbeiten hatten sich wegen Frost und Schnee verzögert.
In Köln, da ist heute Nachmittag der DFB-Pokal im Fußball der Frauen vergeben worden. Der VfL Wolfsburg traf da auf den FC Bayern München. Ja, und Moritz Knorr aus unserer Sportredaktion. Für die Wolfsburgerinnen gab es wenig Grund zum Jubeln.
Nee, nicht wirklich. Die Wolfsburgerinnen hatten klar das Nachsehen, unterlagen gegen die Münchnerinnen deutlich mit 0-4. Ein Happy End gab es also für Stürmerin Alexandra Popp nicht. Die verlässt Wolfsburg im Sommerjahr nach 14 Jahren. Und Christian Schulze, der hat ein besonderes Auge auf sie geworfen.
Sie hat alles versucht, sie zurückzuhalten, doch am Ende ging es nicht mehr. Alexandra Popp lässt bittere Tränen fließen. Die Kapitänin des VfL Wolfsburg verliert das erste Mal in ihrer Karriere ein Pokalfinale. Und das am Ende deutlich. Der VfL Wolfsburg hatte gegen Bayern München letztlich keine Chance und unterliegt mit 0-4. Das erste Gegentor in der 2. Minute der Nachspielzeit von Halbzeit 1. Ein Foulelfmeter nach Videobeweis. In der ersten Halbzeit hatte Wolfsburg noch einige Torabschlüsse, im zweiten Durchgang lange Zeit nicht. Die Bayern spielten und erhöhten durch Harder, Tanikawa und letztlich Caruso auf 4-0 und verteidigen den Pokal, holen sich das Double aus Meisterschaft und Pokal.
Mit Titeln hat auch die Männermannschaft des VfL Wolfsburg in dieser Saison nichts zu tun. Genauso wenig der FC St. Pauli. Die beiden Nordvereine, die könnten am Samstag beide direkt in die zweite Bundesliga absteigen. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag, die ist historisch. Erstmals liegen die letzten 3 Mannschaften, Wolfsburg, St. Pauli und Heidenheim, gleich auf. Der VfL, der steht aufgrund des besten Torverhältnisses aktuell auf dem Relegationsplatz 16. Heidenheim ist 17. und St. Pauli letzter. Und als wäre das nicht schon spannend genug, kommt es im Hamburger Millerntor-Stadion auch noch zum direkten Duell zwischen St. Pauli und Wolfsburg. Die Kiezkicker, die haben es nicht mehr in der eigenen Hand, sind abhängig vom Heidenheimer Spiel gegen Mainz. Eine Standleitung wird es aber nicht geben, verrät Trainer Alexander Blessin.
Ich glaube, wir wären falsch beraten, wenn wir dann die ganze Zeit am Hörer hängen oder gucken, was da in Heidenheim passiert. Also ich glaube schon, dass wir ab der zweiten Halbzeit dann mal mit dem halben Ohr hinhören und aber in der Summe uns dann trotzdem auf Wolfsburg erstmal konzentrieren, dass wir unsere Hausaufgaben machen wollen. Wir wollen das Spiel gewinnen, wir müssen das Spiel gewinnen, das ist schon mal klar.
Und dann wollen wir unseren Blick noch nach Hamburg-Kleinflottbek werfen. Dort findet in diesen Tagen das deutsche Springderby im Reitsport statt. Und die erste Entscheidung, die ist an diesem Nachmittag gefallen. Und zwar im Championat. Das war gleichzeitig auch die Qualifikation für den großen Preis, der dann morgen ausgetragen wird. Und in diesem Championat, da hatten die deutschen Reiter wenig mit dem Sieg zu tun. Jörg Tegelhütter.
Für die deutschen Reiter gab es im Championat von Hamburg nichts zu gewinnen. Zwar hatten sich gleich vier Paare für den entscheidenden zweiten Umlauf qualifiziert, aber mehr als Platz 4 für Mario Stevens war dieses Mal nicht drin.
Ich war jetzt im Stechen ein bisschen früh dran, aber gut, Kian, der war auch deutlich schneller. Wie gesagt, Starissa ist super gesprungen, ich habe auch nur ein Pferd für dieses Niveau. Ein bisschen haushalten für Samstag müssen wir auch noch und für die nächsten Wochen. Und von daher bin ich einfach super glücklich und wenn Otto das auch gefallen hat, freut es mich noch mehr.
Vom angesprochenen Bundestrainer Otto Becker gab es Lob für Stevens. Für Kian O'Connor gab es 20.000 Euro Siegprämie. Der Ire gewann auf seinem Wallach Genghis Khan vor dem Schweizer Eduard Schmitz.
Und auch die weiteren Entscheidungen im Laufe dieses Wochenendes überträgt der NDR live aus Kleinflottbek.
Vielen Dank, das war Moritz Knorr aus unserer Sportredaktion und das waren auch unsere NDR.